Liebe Gemeinde, Kirche, wie sie im Buche steht, vom Geist erfüllt, heißt das heutige dritte Thema unserer Bibelwochen. Der dritte Bibelwochentext, Apostelgeschichte 8, 4 bis 25, handelt vom Heiligen Geist. Aber er ist niemals Predigttext zu Pfingsten gewesen, noch sonst irgendwann im Kirchenjahr. Vermutlich hat noch niemand von euch eine Predigt über diesen Text gehört, außer er war zum Kibibu Countdown Gottesdienst 2018. Da hatten wir den schon mal. Dabei hat dieser Text, den wir heute besprechen, eine große Wirkungsgeschichte. Drei große Stichworte in der Theologie und in der Kirchengeschichte nehmen ihren Ausgangspunkt von diesem Text. Nämlich einmal die Frage nach der Geistestaufe, die für die Pfingstgemeinde sehr wichtig ist. Die Frage nach der Firmung, die in der katholischen Kirche eine große Rolle spielt. Und die Frage nach der Simonie, das war etwas, was im Mittelalter besonders eine Rolle gespielt hat, dass kirchliche Ämter für Geld verkauft, vergeben wurden. Trotzdem sind diese drei Stichworte nicht das Kernthema dieses Textes, sondern es geht im Kern um eine andere Frage, nämlich, worum geht es dir in deinem Leben und Glauben tatsächlich? Worum geht es dir in deinem Leben und Glauben tatsächlich? Das ist die Frage, die uns dieser Text stellt. Wir gehen ihn so immer versweise durch. Die nun zerstreut waren, zogen umher und predigten das Wort. Die nun zerstreut waren. Im Kapitel zuvor, im Apostelgeschichte 7, haben wir gelesen von Stephanus, der als der erste Christ für seinen Glauben das Leben gelassen hat, der erste Märtyrer. Und nach seinem Tod erhob sich eine Verfolgungswelle. Bei Christen wurden Haussuchungen durchgeführt, Verhaftungen, und man konnte damit rechnen, dass die Nächsten auch, so wie Stephanus, hingerichtet werden, gesteinigt oder mit dem Schwert getötet. Deswegen sind die Christen geflohen aus Jerusalem, nicht alle, aber die meisten, sehr viele, und haben dabei eigentlich alles verloren. Ihr Haus, ihren Broterwerb, ihre Freunde, ihren Besitz, ihre Verwandtschaft, ihre Sicherheit, ihre Anerkennung, und sie mussten damit rechnen, wenn sie gefasst werden, verlieren sie auch noch ihr Leben. Wir können uns ja vorstellen, wie es ihnen zumute war. Verzweifelt, verbittert, besorgt, wütend, verängstigt, verunsichert. Was tut man in so einer Lage? Die Antwort ist verblüffend. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Sie haben in ihrer Situation das Evangelium verkündigt, weil sie wussten, Jesus ist der Herr. Egal was passiert, er ist der Herr über unser Leben. Und zweitens, weil es ihnen in ihrem Leben nicht mehr um sich selbst, um ihren Besitz, um ihre Ruhe, ihr Wohlergehen, ihre Sicherheit, nicht mal um ihr eigenes Leben ging, sondern um Jesus und sein Wort. Die nun zerstreut waren, beginnt der Vers. Dieses Wort zerstreuen hat im Kern dasselbe Wort, wie das, was man für Säen verwendet, Samen aussehen, Samen ausstreuen. Und so könnte man sagen, für die Christen wurden die Nöte und Schwierigkeiten und Gefahren ihres Lebens zum Samen, weil sie Jesus vertraut haben und weil es ihnen nicht um ihr eigenes Leben, sondern um Jesus ging. Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Und das Volk neigte sich einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei aus vielen Besessenen. Auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Und es entstand große Freude in dieser Stadt. Eigentlich war es nicht die Aufgabe und die Berufung von Philippus zu predigen. Er war eingesetzt zum Diakon. Das ist sowas wie Sozialarbeiter und Finanzverwalter. Er sollte sich um die Armen kümmern, die durch die Kirchgemeinde mit Essen und mit allem nötigen materiellen Bedarf versorgt wurden. Aber jetzt war er in eine neue Situation gestellt. Es gab kein Versorgungssystem mehr, es gab keine Finanzverwaltung mehr, alle waren auf der Flucht, die Gemeinde, für die er zuständig war, existierte in dieser Form nicht mehr. Aber überall, wo er hinkam, traf er auf Menschen, die noch nie etwas von Jesus gehört hatten. Es ging ihm nicht um seinen eigenen Dienst. Es ging ihm nicht um seine besonderen Gaben. Es ging ihm nicht um seine spezielle Berufung, sondern es ging ihm um Jesus. Und deswegen, egal an welchem Ort, egal bei welchen Leuten, egal in welcher Funktion, wollte er Jesus dienen. Und deswegen hat er angefangen zu predigen. Und seiner Predigt folgten Zeichen, Besessene wurden befreit, Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt und eine große Freude entstand in dieser Stadt. Es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und das Volk von Samaria in seinen Bann zog, weil er vorgab, er wäre etwas Großes. Und alle hingen ihm an, klein und groß, und sprachen, dieser ist die Kraft Gottes, die die Große genannt wird. Sie hingen ihm aber an, weil er sie lange Zeit mit seiner Zauberei in seinen Bann gezogen hatte. Dieser Simon, von dem wir hier hören, scheint ja auf den ersten Blick ein Kollege von Philippus zu sein. Ein Mensch, der ebenfalls Wunder bewirken kann und damit Aufmerksamkeit generiert. Auf den zweiten Blick erkennen wir aber mehrere Unterschiede und auch entscheidende Unterschiede zwischen Simon und Philippus. Das, was Philippus tut, wird Zeichen genannt, weil es sind Dinge, die hinweisen sollen auf Jesus, wie Verkehrszeichen, wie Wegweiser. Menschen werden geheilt, Menschen werden befreit und damit soll auf Jesus hingewiesen werden, der die Ursache ist. Das, was Simon tut, wird Zauberei genannt. Es sind irgendwelche geheimen Künste und es wird der Hintergrund nicht genannt, aber sicherlich Kräfte, die nicht von Gott kommen. Der zweite Unterschied ist, was Philippus tut, bewirkt Freude. Menschen erleben Befreiung, Menschen erfahren, dass Gott sie liebt, dass er sie nicht vergessen hat, dass es Hoffnung gibt für sie und sie freuen sich und andere freuen sich mit ihnen. Das, was Simon hervorruft, ist Verwirrung. Die Menschen sind außer sich. Das Wort, was hier drin steckt, was mehrmals über seine Wirkungen gesagt wird, hat mit dem deutschen Wort Ekstase die gemeinsame Wurzel. Also sie sind außer sich, begeistert, ja, wie Fans in einem Stadion für einen Sänger oder für einen Schauspieler. Begeisterung. Der dritte Unterschied: Philippus predigt Jesus. Er predigt Christus, er predigt den Namen Jesu, wird immer wieder gesagt. Ihm geht es in allem darum, auf Jesus hinzuweisen, Jesus die Ehre zu geben, Jesus bekannt zu machen. Simon geht es darum, sich selbst groß zu machen. Er hält sich selbst für groß, steht hier, und er bringt die Leute dazu, dass sie ihn den Großen oder die große Kraft Gottes nennen. Das war ihm wichtig, groß zu sein. Dieser ist die Kraft Gottes, die die Große genannt wird, sagen die Menschen in der Hauptstadt Samarias. Als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich vor Staunen. Schön, dass so viele Menschen zum Glauben kommen und sogar der Zauberer Simon zum Glauben umkehrt. Er wendet sich Jesus zu, er unterstellt sich der Herrschaft Jesu, er glaubt, er wird getauft. Und dann steht hier, er hält sich zu Philippus. Das heißt, er war immer da, der stand immer zur Verfügung, der war bei allem dabei, was Philippus machte. Vielleicht hat er sich so als eine Art Lehrling verstanden oder Praktikant bei Philippus oder als Jünger, so wie die Apostel Jünger bei Jesus waren, Philippus Jünger bei den Aposteln war, so ist der Simon jetzt ein Jünger von Philippus. Aber es sind hier verräterische Formulierungen dabei. Hier steht nämlich, Simon sah, der sah nicht die Zeichen, die Philippus tat, steht hier, sondern er sah die großen Krafttaten. Er hat also das, was Philippus getan hat, nicht als ein Zeichen, als ein Hinweis auf Jesus erkannt oder sehen wollen, sondern er hat nur gesehen, hier ist eine große Kraft da. Eine riesige Kraft, viel größer als die Kraft, die du hattest. Und er wollte ja eigentlich die große Kraft Gottes sein, der Simon. Und deswegen haben ihn diese Krafttaten interessiert, die der Philippus tut. Wo hat er die Macht her? Wie macht er das? Er sieht das bei Philippus und deswegen hält er sich an Philippus, ist ganz nah an dieser Kraft, die er hier erkennt und von der er etwas mitbekommen will. Und dann ist noch eine andere interessante Formulierung. Bei dem Simon wird nicht nur Glaube und Gehorsam zu Jesus hervorgerufen, sondern mit ihm passiert das, was er früher bei den Leuten bewirkt hat. Hier steht nämlich, der Simon war verwirrt, außer sich, fasziniert. Dasselbe, was vorher steht, was er mit den Leuten gemacht hat, das passiert ihm jetzt bei Philippus. Über alle anderen Leute wird gesagt, dass sie zum Glauben kommen und dass große Freude herrscht. Aber nicht bei Simon. Bei Simon herrscht diese Verwirrung, diese Begeisterung, dieses, was ein Fan gegenüber seinem Star empfindet. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Das Landeskirchenamt in Jerusalem hört, es gibt eine Erweckung in der Hauptstadt Samariens. Da muss sofort eine Visitation gemacht werden. Und die Oberkirchenräte aus Jerusalem, Petrus und Johannes, sie kommen aber nicht, um die Erweckung abzuwürgen, sondern um sie zu befeuern. Sie legen den Neugetauften die Hände auf und sie erhalten erkennbar den Heiligen Geist. Pfingstler schließen aus diesem Text, dass der Heilige Geist nicht bei der Taufe übermittelt wird. Ein Mensch muss sich bekehren, dann muss er getauft werden und dann muss er nochmal irgendwann die Hände aufgelegt bekommen und die Geistestaufe erhalten. Die Katholiken schließen ebenfalls aus diesem Text, dass der Heilige Geist nicht bei der Taufe kommt, sondern ein Kind wird getauft, später so etwa im Grundschulalter bekommt es zum ersten Mal das Abendmahl bei der Erstkommunion und später muss der Bischof kommen persönlich und muss den Jugendlichen die Hand auflegen, damit sie den Heiligen Geist erhalten. Das nennt man bei den Katholiken die Firmung. Die Apostelgeschichte zeigt uns aber an vielen anderen Stellen, dass die Taufe und der Heilige Geist ganz dicht zusammengehören und dass das nicht so sein muss, Taufe und dann irgendwann nochmal extra der Heilige Geist, sondern hier ist ein Sonderfall gezeigt. Hier geht es um eine ganz wichtige Schwelle in der Kirchengeschichte, um einen ganz heiklen Schritt, den wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Zum ersten Mal kommen Menschen zum Glauben an Jesus und werden getauft, die keine richtigen Juden sind. Die Samariter haben sich selber als Israeliten verstanden, aber die Juden haben sie nicht als solche betrachtet. Die haben gesagt, es ist ein Mischvolk, die haben eine Mischreligion, die haben nicht den richtigen Tempel und die gehören nicht zu uns. Die Samariter. Aber Jesus hat schon selber in seinen Worten und Taten gezeigt, dass sie für Gott sehr wichtig sind. Und jetzt kommt es darauf an, dass die Samariter nicht deswegen Christen werden, weil irgendein Diakon auf der Flucht auf einer Dienstreise eigenmächtig entschieden hat, die taufen wir jetzt auch, hab so viele Bekehrte, will ich die auch taufen, muss ja schließlich in die Statistik. Sondern damit diese Eingliederung der samaritanischen Christen in die Kirche Jesu die Unterschrift der Apostel bekommt, also das Siegel vom Landeskirchenamt, und dass es zugleich das Siegel des Heiligen Geistes kommt, dass Gott selbst bestätigt, jawohl, diese Samariter gehören zur Gemeinde, sie sind euch gleichgestellt, sie sind Jünger Jesu, Kinder Gottes und sie bekommen den Heiligen Geist wie auch die Juden. Darum geht es hier in dieser Geschichte, deswegen extra nochmal die Handauflegung für den Heiligen Geist. Und offenbar gab es dabei auffällige und eindeutige Phänomene, wo jeder sehen konnte, die haben jetzt den Heiligen Geist. Wir wissen nicht, was es war. Haben sie in Sprachen geredet? Hatten sie Visionen? Sind sie umgekippt? Wird uns nicht beschrieben. Aber der Heilige Geist war deutlich erkennbar gegenwärtig. Da war der Heilige Geist auch vorher schon. Denn wo Menschen zum Glauben kommen und wo Menschen von Freude erfüllt werden, dort ist der Heilige Geist auch schon am Wirken. Als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt auch mir die Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dass du verdammt werdest mitsamt deinem Geld, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Hatte dieser Simon eigentlich den Heiligen Geist schon bekommen? Hatte er sich schon die Hände auflegen lassen? Das wird uns interessanterweise nicht gesagt und mit Grund. Damit nicht Christen, die Geschichte lesen, sagen, ich habe ja den Heiligen Geist schon bekommen. Mir kann das nicht passieren wie Simon. Und damit umgekehrt man nicht über andere sagt, na dem geht es ja nur ums Geld, da hat den Heiligen Geist noch nicht. Sondern diese Frage soll bewusst offen bleiben. Bin ich an der Position von Simon oder brauche ich dort noch Umkehr und Erneuerung? Jedenfalls, wir wissen nicht, ob der Simon den Heiligen Geist bekommen hat durch die Handauflegung, aber jedenfalls will er gleich mehr. Er will nicht nur den Heiligen Geist haben, er will über ihn verfügen, er möchte ihn selbst vermitteln. Wir wissen nicht, hat er sich davon versprochen, mehr Geld zu bekommen, indem er das für Geld weitergibt? Wo ging es ihm um den Einfluss, dass er derjenige ist, der den Heiligen Geist weitergibt? Ging es ihm um sein Prestige? Auf jeden Fall, so wie wir ihn bisher kennengelernt haben, müssen wir vermuten, er wollte gern ein Großer sein. Und er wollte auch im Reich Gottes gern ein Großer sein, ein Wichtiger, einer, der Einfluss hat, zu dem man aufschaut. Aufgrund dieser Geschichte hat man es im Mittelalter eben Simonie genannt, dass Menschen für Geld Ämter in der Kirche gekauft haben. Ein Priesteramt, ein Bischofsamt, vielleicht sogar das Papstamt. Aber es geht im Wesentlichen nicht darum, ob Geld fließt, sondern es geht um die Frage, worum geht es mir, wenn ich mich am Gemeindeleben beteilige, wenn ich meine Gaben einbringe, wenn ich mich vielleicht sogar aufopfere für Gott. Ich habe es vielleicht schon manchmal erwähnt, ich empfinde das mehr und mehr als ein vorgezogenes Fegefeuer für Pfarrer im Ruhestand, dass sie plötzlich sich ihnen die Frage stellt, was bedeutet mir die Gemeinde und der Gottesdienst, wenn ich nicht auf der Kanzel stehe und nicht in Aktion bin, sondern einfach in der Bank sitze und teilnehme an dem Gottesdienst. Ist es mir dann auch noch so wichtig, wie wenn ich selber im Mittelpunkt stehe und verkündige? Aber im Ehrenamt ist es ebenso. Es ist ja schön, dass wir die Leute, die sich engagieren, Ehrenamtliche nennen, dass wir sie ehren und das auch mal erwähnen. Aber selbst muss sich jeder fragen, tue ich es denn für Ehre, dieses Amt? Tue ich es, weil ich dadurch ein bisschen Macht, ein bisschen Einfluss, ein bisschen Bedeutung habe, Anerkennung? Oder tue ich es aus Freude und Liebe? Tue ich es für das Reich Gottes und für Jesus? Und das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Die Apostel sagen zu Simon, darum tu Buße für diese deine Bosheit und flehe zum Herrn, ob dir das Trachten deines Herzens vergeben werden könne. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeit. Bosheit, ist das nicht gleich bitte sehr scharf? Er wollte eine Spende geben und hat dafür einen Segen erwartet. Was ist daran so schlimm? Da hat doch auch die Gemeinde was davon. Aber Petrus erkennt das Trachten seines Herzens als böse, seine Absicht, seine Intention, die Richtung, die sein Leben hat. Sünde heißt ja nicht, dass man eine schlimme Tat begangen hat, sondern Sünde heißt, es geht mir immer nur um mich. Auch wenn ich das hinter Selbstlosigkeit, hinter Nächstenliebe, hinter Engagement verberge oder damit befriedige. Aber es geht mir in der Tiefe nur um mich selbst. Und die Folge ist Bitterkeit und Enttäuschung. Die sind vorprogrammiert, wenn mir es um mich selbst geht. Denn immer wieder werde ich in meiner Selbstsucht mit anderen zusammenstoßen und werde das Ziel, die Anerkennung, das Wohlfühlen durch das Lob der anderen nie so erreichen, wie ich mir das vorstelle. Und deswegen erkennt Petrus und sagt, ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist. Da antwortete Simon und sprach, bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habe, was ihr gesagt habt. Ist das Buße? Ist das Einsicht? Ist das Umkehr? Oder hat Simon einfach nur Angst vor Gottes Macht? Jedenfalls hat er immer noch einen Abstand zu Gott, denn er sagt, bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme. Die Es ist ja schön, wenn man andere für sich beten lassen kann. Aber wenn man andere für sich beten lassen muss, weil man selber nicht betet, dann ist es ja ein Zeichen, dass man bei allem Engagement, bei aller Eingebundenheit doch innerlich in einem Abstand zu Gott lebt. Die Apostel jedenfalls halten sich nicht länger mit Simon auf und sie halten sich auch nicht länger in der Hauptstadt auf. Es ist alles gesagt, was nötig war, und zwar deutlich. Alle haben das Evangelium gehört, und zwar klar. Manche haben es angenommen, manche haben es abgelehnt und manche lavieren noch herum. Die Apostel aber ziehen weiter, denn es hat sich plötzlich eine ganz neue Tür geöffnet für die Gemeinde, die Samaritaner. Und deswegen reisen sie heim nach Jerusalem mit dem Bummelzug und an jeder einzelnen Station halten sie an, steigen aus und predigen den Menschen dort. Als sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie wieder um nach Jerusalem und predigten das Evangelium in vielen Dörfern der Samaritaner. Liebe Gemeinde, wir können niemand überzeugen. Die hätten noch viele Stunden mit Simon argumentieren und diskutieren können. Wir können niemand zurechtbringen oder zurechtbiegen. Wir können niemand ändern. Und das alles sollen wir auch nicht. Wir sollen nur bezeugen, was wir von Jesus wissen. Wir sollen bezeugen, was wir mit Jesus erlebt haben. Und wir sollen andere Menschen beten und segnen, damit Jesus an ihnen handelt, damit der Heilige Geist an ihnen wirkt. Um ihn geht es uns, oder wenn es uns um ihn geht und nicht um uns selbst, dann wird der Heilige Geist bei dem sein, was wir tun. Und so können wir Glauben und Freude weitergeben. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.